Turi 2 Podcast. Das Chefin-Gespräch mit Peter Turi.
Herzlich willkommen, liebe Community, hier im Turi 2 Clubraum, dem Kommunikationsraum der Branche. Wir feiern heute den Restart unserer Reihe Chefin-Gespräch. Männer sind wie immer mitgemeint bei Turi 2. Unser heutiger Gast ist gleich ein Mann und er heißt Beat Balzli. Hallo Beat.
Hallo Peter.
Beat, du bist der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und einer meiner Lieblingspodcaster. Wo bist du gerade?
Ich bin jetzt im Studio in Düsseldorf, bei uns im Podcaststudio im 6. Stock und ich bin nicht im Homeoffice.
Und deine Kolleginnen, 90 seid ihr ja in der Redaktion der Wirtschaftswoche, sind die im Lockdown schon?
Ja, also ganz viele Redakteure und Redakteurinnen sind natürlich im Lockdown, würde ich es nicht nennen, aber sind natürlich im Homeoffice, weil aufgrund der neuen Situation wäre alles andere wäre ein bisschen unverantwortlich. Wer heute hier noch im Haus ist, wird natürlich jeden Morgen getestet, aber logischerweise ist Homeoffice jetzt wieder verstärkt angesagt.
Das ist für dich, glaube ich, eher peinlich. Ich habe gehört, du wärst kein Freund des Homeoffice.
Ehrlich gesagt, ich bin kein Freund des Homeoffices, privat, also für mich selber, weil zu Hause arbeiten ist für mich schwierig. Ich brauche so diese Distanz zu Hause ins Büro. Ich brauche am Morgen so ein bisschen 20, 30 Minuten Arbeitsweg, um mich zu sammeln, um dann mit so richtig Punch ins Büro zu kommen. Und zu Hause fällt mir das schwer. Und ich habe auch einen ganz kleinen Sohn und der hat vom Homeoffice vor allem Home begriffen, aber nicht Office, daran arbeiten wir noch. Und darum ist es teilweise angenehmer für mich, im Büro zu arbeiten.
Das verstehe ich. Mir ist eins aufgefallen, Bea. Du klaust manchmal Gäste bei uns. Den Alexander Birken, die Tishan Onaran und den Sebastian Mattes waren zuerst im Chefin-Gespräch und dann bei dir im Chefgespräch. Gehen denn dem Podcast-Zirkus langsam die Promis aus?
Nein, das würde ich auch nicht Gäste-Clown nennen. Der Punkt ist, diese Gäste sind ja alle sehr spannend und haben immer in einer gewissen Phase interessante Beiträge zu bieten. Jetzt zum Beispiel Otto Schoff, Chef Alexander Birken, der war natürlich bei euch vor 9 Monaten da. Das ist im Journalismus eine halbe Ewigkeit. Heute kämpft er mit Lieferkettenchaos, er kämpft mit den Weihnachten, er muss gucken, wie er die ganzen Pandemie-Störungen auf die Reihe kriegt. Und das ist natürlich immer wieder total neue Anlässe und spannende Einstiege, um mit ihm einen Podcast für die Wirtschaftswoche zu machen.
Und du arbeitest ja auch für eine Wochenzeitschrift, für ein Wochenmagazin und wir haben den Birken ja ursprünglich für eine Buchreihe interviewt und das sind dann unterschiedliche Fragen. Du fragst natürlich viel aktueller, aber diese Grundfragen von ihm, was er in seiner Jugend für Vorbilder hatte und so weiter, da hast du dich gerne bedient, ne?
Ja, was heißt bedient? Das war natürlich bei ihm schon öfters mal die Frage und logischerweise muss man vor jedem Podcast ein bisschen recherchieren. Alles andere wäre natürlich unseriös und da stolperst du natürlich über die ein oder andere biografische Faktenlage, die du natürlich dann auch aufnimmst, das ist klar, und hoffst du natürlich, dass er in deinem Podcast dann vielleicht ein bisschen was anderes erzählt. Aber logischerweise, also man erfindet das Rad nicht immer ganz neu, aber ich glaube nicht, dass uns die Promis ausgehen im Podcast-Zirkus. Ganz im Gegenteil. Teilweise ergibt sich auch aus einer aktuellen Lage dann plötzlich jemand ganz anderes, wo man weiß, hey, der würde jetzt gut passen in diese Lage und den man vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte und vielleicht gar nicht als prominent. Aber jetzt in diese Krise kommen ja plötzlich Leute nach vorne, wo man sich sagt, hey, das wäre ein tolles Chefgespräch.
Okay, aber nochmal zum Thema Anregungen. Kreativität heißt ja eine Idee aufschnappen, aber vergessen, wo man sie her hat. Ne? Ich habe jetzt aber vergessen, wo ich das wieder her habe. Aber wie stark klaust du denn bei anderen?
Ich würde es, wie gesagt, klauen würde ich es nicht nennen. Du guckst natürlich, du musst ja die Fakten recherchieren, du musst ein bisschen gucken, was haben deine Gäste für eine Vergangenheit, was haben sie früher schon gesagt. Du konfrontierst sie natürlich ab und zu mit Äußerungen aus anderen Podcasts oder Videoschnipseln oder irgendwelchen Interviews und willst nochmal wissen, wie haben sie das da genau gemeint oder wie ist das Zitat heute zu beurteilen. Oder teilweise liest du Sachen von den Gästen, die sie vielleicht vor 4, 5 Jahren geäußert haben und dann kommst du jetzt nochmal und sagst, wie haben sie das damals gemeint, würden sie das heute wieder so sagen?
Ja,
daraus gibt es so eine gewisse Spannung, oder?
Das kenne ich, das wird dir jetzt auch noch blühen. Ich habe auch ein, zwei Zitate mitgebracht, über die du nicht so glücklich sein wirst. Sei dir sicher. Beat, ich höre dir unheimlich gern zu bei deinen Chefgesprächen. Ich finde so dein leicht schweizerdeutscher Singsang, der erinnert mich immer so ein bisschen an vergangene Urlaube. Ist das eigentlich ein Trick von dir?
Absolut. Unser Motto ist natürlich, dass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen wie im Skiurlaub fühlen. Nein, ich kann einfach kein Hochdeutsch. Das ist das Problem. Und darum habe ich natürlich diesen Akzent immer ein bisschen drin. Ich komme nun mal aus der Schweiz und das ist kein Trick. Aber der eine oder andere hat vielleicht das Gefühl, der ist jetzt der neue Emil des Wirtschaftsjournalismus. Das ergibt sich halt. Und ich gebe offen zu, ich bin jetzt schon länger in Deutschland. Es ist doch erstaunlich, wie positiv die Leute immer auf diesen Schweiz-Hintergrund. Das ist immer wieder ein Reizwort, das ist immer wieder Anlass, das ist ein bisschen Icebreaker. Als ich früher beim Spiegel war, war das sensationell zum Recherchieren, weil zuerst kommt man mit den Leuten ein bisschen über die Piste in Grindelwald reden und die Piste in Lenzerheide. Und dann fühlten die sich schon so gut, dass man dann mit der Recherche ein bisschen schneller vorankam.
Ja, dieser Ton lässt sich so harmlos klingen, so menschlich, sympathisch, warm. Du wickelst deine Gesprächspartner damit in so eine Art Wohlfühlatmosphäre ein, ne?
Ich bin harmlos.
Nein, also
das
nein,
ist,
da bist du eben
das
nicht.
Das ist natürlich keine Absicht. Aber logischerweise, die Leute sollen sich natürlich auch bei so einem Podcast wohlfühlen. Aber so ein Podcast ist natürlich auch nicht nur nett. Kürzlich meinte Herr Fissmann, mein Podcast sei so hart an der Grenze der Wohlfühlzone, an der Komfortzone. Und ja, um das geht es natürlich ein bisschen, oder? Ja. Aber es geht natürlich hier nicht darum, ein gnadenloses Grillfest zu veranstalten.
Ein weiterer Trick von dir ist, dass du am Anfang immer so einen Cliffhanger einbaust. Ne? Du sagst am Anfang, am Ende werden die Hörer erfahren, welchen großen Lebenstraum mein Gast sich noch erfüllen will. Das klaue ich jetzt einfach hier und sage, liebe Türe 2 Community, bleibt dran, denn am Ende erfahrt ihr, welchen Lebenstraum Beat Balzli sich noch erfüllen will.
Garantiert.
Okay. Auf Touri 2 Köpfe, das ist der Promi-Index der Kommunikationsbranche, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, wenn ihr recherchiert oder Bio-Informationen sucht, steht bei dir, geboren am 13. Februar 1965 in Hamburg. Wie kommt ein Schweizer mit einem so typisch Schweizer Namen, Beat Balzli, dazu, in Hamburg geboren zu werden?
Also zuerst muss ich natürlich eine Korrektur machen. Ihr macht mich ein Jahr älter, das nehme ich dir natürlich total übel. Ich bin 1966 geboren, obwohl das eigentlich in meinem Alter dann auch nicht mehr so wichtig ist. Aber
okay.
Spaß beiseite. Wie kommt er nach Hamburg? Ja, also meine Familie, was waren immer schon so ein bisschen Grenzgänger. Mein Vater dachte sich irgendwann mal in der Schweiz zu arbeiten, das ist jetzt auch nicht so spannend. Und hatte dann in der Schweiz seine künftige Frau kennengelernt, eine Deutsche, die war am Krankenhaus in Bern. Und dann sind sie zu zweit nach Hamburg, weil mein Vater dort einen Job gekriegt hat. Und dann hat er bei Gruner und Jahr in Hamburg gearbeitet und da bin ich auf die Welt gekommen. Und so bin ich nach Hamburg gekommen.
Zu deinem Vater kommen wir dann noch. Aber wie viel Hamburg steckt jetzt noch in Beat?
Sehr viel. Also ich bin sehr ein großer Hamburg-Fan, das muss ich sagen. Gut, ich war ja fast 10 Jahre dann beim Spiegel in Hamburg und jeden Morgen hat mich mein Radiowecker angeplärrt. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Das ist vielleicht ein bisschen too much, der Lokalpatriotismus in Hamburg, aber es ist wirklich eine tolle Stadt. Es hat viele Kombinationen aus schönen Vierteln, so ein bisschen das roughe Industrie, Hafengebiet. Also diese Kombi hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin so ein Schiff-Fan auch. Also ich kann den ganzen Tag Containerschiffe gucken. Das fand ich in Hamburg etwas vom Schönsten. Wenn dir nichts in den Sinn kam, bist du halt einfach an den Elbstrand. Hast du dir ein Bier genommen, Containerschiffe gucken und dann war eigentlich alles gut. Und das kann ich auch noch in Düsseldorf, aber es ist so ein bisschen Containerschiffe gucken für Beginners. Oder? Du siehst dann am Rhein so ein paar Rheinschiffchen. Ist auch nett, aber in Hamburg ist das dann schon eine andere Nummer. Und das vermisse ich ab und zu.
Okay, mal indiskret gefragt, wie gut hat diese Deutsch-Schweizer Ehe funktioniert?
Ja, die hat sehr gut funktioniert, muss man sagen. Hat sehr gut funktioniert. Eher das kühle Norddeutsche meiner Mutter mit dem eher
französisch heißblütig
französisch geprägten Vater. Das war eine schöne Kombi, ja.
Ah, okay. Aber bei dem Namen hat dein Vater keine Kompromisse gemacht, ne? Beat Balzli, noch schweizerischer wäre höchstens Urs Lütti.
Ja, genau. Nee, da, also voll. Aber ich glaube, er fand Brigitte Bardot fand er extrem toll. Und dann dachte er sich, Beat Balzli, das klingt fast gleich gut, oder?
Weißt du eigentlich, was die häufigsten Schweizer Nachnamen sind?
Nachnamen? Mhm. Da überforderst du mich, weiß ich nicht. Vetterli, Lütti, hast du das recherchiert?
Vetterli, Lütti, nein, ich habe es recherchiert. Was ja Quatsch ist, ne? Heute sagen die jungen Leute ja immer, ich habe es recherchiert, ich habe es einfach gegoogelt. Ja. Die drei häufigsten Schweizer Nachnamen sind Müller, Meier, Schmidt.
Tja, das ist fast dasselbe wie in Deutschland, oder?
Genau. Welcher Teil von dir ist denn stärker ausgeprägt? Der mütterliche, kühle Hamburger, Deutsche oder der heißblütig, romanische, väterliche Schweizer?
Oh, das ist eine gute Frage. Also mein Vater war eher der kreative Typ, also auch, war ja auch Reproduktionsfotograf, hat da auch in der ganzen Druckereibranche damit gearbeitet, und meine Mutter ist eher die rationale und so. Und ich glaube, es ist eine gute Mischung. Es ist ziemlich 50-50. Ich glaube nicht, dass der eine Teil überwiegt.
Wir müssen vorankommen. Ich merke, ich werde ein, zwei Fragen auslassen aus meiner langen, langen Liste. Sag mal, was magst du gar nicht an Deutschland?
Was ich gar nicht an Deutschland mag, ist vielleicht ein bisschen die generelle Tendenz zur Eskalation teilweise, Kompromisslosigkeit aus Prinzip. Das fällt mir immer so auf, das ist mir immer in Deutschland aufgefallen, wenn Fahrradfahrer einfach ihren Vortritt erzwingen, und ich denke mir dann immer, er hat zwar recht, aber er geht ein unheimliches Risiko ein. Und das ist für mich so ein bisschen deutsch, dass man mit dem Fahrrad dann trotzdem auf die Kreuzung bringt, auch wenn man damit rechnen muss, dass einen der Autofahrer vielleicht nicht gesehen hat. Also diese Kompromisslosigkeit, diese aus Prinzip ziehe ich das jetzt durch, auch wenn es vielleicht nachteilig für alle Beteiligten ist, einfach, dass man Recht hat. Das ist vielleicht auch eine deutsche Geschichte, die mir nicht so gefällt.
Okay, jetzt darfst du uns aber auch eine Sache sagen, die du als mindestens Halbschweizer an Deutschland sehr schätzt.
Die Direktheit finde ich an Deutschland super. Es ist ein ganz anderer Umgangston. Es wird oft, die Meinung wird klar auf den Tisch gelegt. Du kriegst das Feedback dann teilweise wirklich ungefiltert. Also es wird ganz anders miteinander umgegangen. Das ist sehr befremdlich für Schweizer. Für viele Schweizer ist es sehr befremdlich. Also es irritiert sie total. Aber da habe ich natürlich, ja, da würde ich natürlich sagen, da bin ich natürlich vorbelastet von zu Hause. Ich habe ja auch eine große deutsche Verwandtschaft. Da wurde auch immer Klartext geredet. Und das finde ich eigentlich, das gefällt mir sehr.
Mhm. Ich merke schon, dass in deinem Podcast genau deine zwei Wurzeln gut zu hören sind. Ne? Das einerseits verbindliche und andererseits das doch auch Klartext. Dann sag mal Klartext, was ist dein Lieblingsgericht?
Zürich geschnetzeltes mit Rösti.
Ein totales
Klischee.
Du bist ja ein Klischee-Schweizer.
Nein, ich weiß es, aber ich liebe es. Ich finde es das Größte.
Okay, die nächste Frage ist genau wieder nach einem Klischee. Du hast bei uns im Touri 2 Video-Fragebogen, den du mit 600 anderen Promis ausgefüllt hast, gefragt, was wolltest ich als Kind werden? Hast du gesagt, Notenbanker. Sag mal, noch mehr Schweizer Klischee geht jetzt nicht mehr, oder? Notenbanker.
Es hat eigentlich nichts mit Schweiz zu tun. Also der Punkt ist, im Gymnasium, gebe ich offen zu, hat mich eigentlich das Einzige, was mich interessiert hat, waren die Volkswirtschaftsstunden. Das hat mich wirklich interessiert. Ich fand so diese diese Flughöhenperspektive, also nicht die Froschperspektive, sondern die Vogelperspektive, fand ich interessant, so das große System, wie funktioniert das eigentlich alles etc. Und auch dieses Geldsystem, das hat mich irgendwie fasziniert, aber nicht Geld, um reich zu werden, sondern Geld, um also intellektuelle Größe, wie entsteht das, wie funktioniert das. Mhm. Und da dachte ich mir, boah, so Zentralbankchef, das muss irgendwie was ganz Cooles sein. Und da dachte
Chef
ich,
musste es gleich sein, ja?
Ja, Notenbanker, das fand ich irgendwie total cool. Aber irgendwann hat mich dann dieser Traum, dachte ich mir, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, vielleicht auch ein bisschen trocken. Dann habe ich es dann geändert.
Okay, wie weit bist du gekommen in deiner Bankerkarriere? Weil du hast schon angefangen bei einer Bank, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, Notenbanker war dann irgendwie, dachte ich mir, irgendwann ist es vielleicht doch nicht so toll, wirst du vielleicht Banker. Und dann habe ich zwischen Abitur, also Matura in der Schweiz und im Studium und im Armeedienst habe ich dann ein Bankpraktikum gemacht, ein Jahr lang auf einer sehr großen Schweizer Bank und im Aktienhandel, in verschiedenen Abteilungen. Das war super spannend, aber nach diesem Jahr dachte ich mir, das ist dann doch ein bisschen steif in so einer Bank und so richtig kreativ ist das auch nicht. Und dann hat sich dann langsam das Interesse verschoben.
Okay, und warum dann doch Journalismus?
Weil ich bin eigentlich zufällig da reingekommen. Ich habe immer gerne geschrieben und ich hatte dann während des Studiums einen WG-Freund, der schon als Journalist gearbeitet hat, hat Sportberichte geschrieben etc. Und er meinte dann immer, hey, so wie du schreibst, eigentlich solltest du doch mal bei einer Zeitung was machen. Und ja, und dann habe ich angefangen mit Satiren zu schreiben. Man glaubt es nicht, ich habe Satiren für ein Satiremagazin geschrieben. Ja, die wurden dann irgendwann gedruckt und da dachte ich mir, hey, das ist irgendwie cool und so. Und dann kam mir die Idee, hey, du studierst Wirtschaft, vielleicht solltest du einfach mal was mit Wirtschaftsjournalismus versuchen. Das würde ja, die Kombi liegt ja nahe. Und dann habe ich damals bei der Handelszeitung erste Texte eingeschickt, einen Tagesanzeiger. Das lief dann und so habe ich dann Teile meines Studiums als Wirtschaftsjournalist finanzieren können.
Ah, und du kamst dann später auch mal zwischendrin wieder als Chefredakteur der Handelszeitung, ne?
So ist es, genau.
Schöne Karriere, Herr Balzli. Hast du irgendwelche Spätschäden übrig behalten von deiner Bankerzeit?
Spätschäden. Ich sag's mal so, wenn du auf so eine Bank gearbeitet hast, also ich habe in Zug gearbeitet, das war damals die wichtigste Steueroase der Welt, da hast du natürlich Kontostände gesehen und Vermögensdimensionen, wo du dann dachtest, also da hast du so richtig zum ersten Mal richtig begriffen, was reich heißt. Ich weiß nicht, Spätschäden, aber damit war dann schon klar, okay, also diese Dimension, das wird schwierig für dich. Aber als Spätschäden würde ich das nicht bezeichnen. Es war einfach ein tiefer Einblick in die Welt der Reichen und das hat einem dann auch immer wieder begleitet bei Geschichten und so.
Ja, da gibt es ja eine Geschichte, die dich auch in deinem Berufsleben begleitet hat. Deshalb die Frage, was weißt du über vergessene Schätze in Schweizer Bankschließfächern?
Ja, also ich weiß ganz viel darüber. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, oder, dass die Treuhänder des Reichs, die verlorenen Vermögen der Holocaust-Opfer, da hat die Schweiz natürlich eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Sie hat sehr viele Leute teilweise auch über den Tisch gezogen. Vergessene Vermögen wurden veruntreut oder wurden nicht so verwaltet, wie sie verwaltet werden sollten. Man hat gestohlene Wertpapiere in der Schweiz verwertet. Man hat ganz viele Sachen gemacht, die aus moralischer Sicht wirklich absolut verwerflich waren.
Kann man daraus die These ziehen, dass ein Teil des Nachkriegswohlstands der Schweiz beruht auf verlorenem jüdischen Vermögen?
Das wäre eine zu steile These.
Zu steil.
Ich sage es mal so, die Schweiz ist natürlich, weil sie nicht angegriffen wurde im Zweiten Weltkrieg und weil sie halt nicht in keiner Weise zerstört wurde, hatte ganz andere Startchancen und hat natürlich diese Aufholjagd nicht durchleben müssen. Aber das Banksystem ist sicher, oder die Größe des Banksystems ist sicher natürlich bis zu einem gewissen Grad ist der Grundstein gelegt worden in diesen Jahren Und das hat man ja dann auch gesehen, dass viele Schweizer Banken Ende der 30er Jahre haben sie Filialen in New York aufgemacht. Warum? Da ging es natürlich darum, auch die großen, großen Vermögen, die aus Europa flüchten mussten oder wollten, weiter zu betreuen. Und es war sicher ein Teil dieses Fundaments des späteren Erfolgs, aber sicher nicht des Ganzen. Da gibt es ganz viele andere Faktoren.
Okay, sonst, wenn du das jetzt sagen würdest, dürftest du nicht mehr zurück in die Schweiz.
Das, ja, das haben mir schon viele übel genommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ja, weil das war natürlich damals so ein bisschen ein Mythos, der zerstört wurde, dass die Schweizer Armee das Land geschützt hat. Die Schweizer Armee hat sicher da ihren Beitrag geleistet, aber es war dann schon wirtschaftliche Landesverteidigung, würde ich das mal so ganz salopp nennen, die Schweiz wirklich bewahrt hat, weil natürlich Nazi-Deutschland genau wusste, dass sie noch eine offene Börse brauchen, dass sie Rohstoffbeschaffung brauchen etc. etc. Und da war diese Insel, diese Schweizer Insel, war im ganzen Devisenhandel und in all diesen Bereichen sehr, sehr hilfreich. Und hätte man die eingenommen und da ins Reich integriert, hätte das alles nicht mehr funktioniert. Also insofern, der Wirtschaftsfaktor Schweiz war ein wichtiger Punkt, warum das Land so schadlos durch den Krieg gekommen ist.
Am Ende,
und vielleicht auch Kollaboration, muss man es auch nennen. Das sind halt viele, die dann wirklich sich, habe ich schon gesagt, moralisch nicht einwandfrei verhalten haben.
Am Ende haben deine Recherchen mit dazu geführt, dass die Schweizer Banken milliardenhohe Ausgleichszahlungen geleistet haben gegenüber jüdischen Organisationen, oder?
Ja, also es war ein Teil davon, ja. Also der Punkt ist, meine Geschichte hat insofern was ins Rollen gebracht, weil die Schweizer wollten eigentlich dieses unrühmliche Kapitel nicht mehr aufmachen. Und als ich in der Schweiz gearbeitet habe, auf dieser Bank, eines Tages mal so ein Erlebnis, oder? Da mussten wir einen Safe öffnen, weil die Safe-Miete wurde nicht mehr bezahlt. Und da war in diesem Safe war dann einfach so eine Schuhschachtel voll Diamanten. Oh. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie reich muss man sein, dass man eine Schuhschachtel voll Diamanten vergessen kann. Wir haben dann den Besitzer ausfindig gemacht, der saß irgendwo in Marbella und so, und ja, das hätte er ganz vergessen und so, hat dann die Miete überwiesen für die nächsten 10 Jahre. Aber das meinte ich vorher. Also ich habe so einen Einblick gekriegt in eine Welt, die mir vorher doch ein bisschen fremd war. Also wie reich man sein kann. Diese Anekdote ging mir nicht mehr aus dem Sinn, und einmal bei der Sonntagszeitung, als ich wirklich nicht wusste, was ich für eine Geschichte schreiben soll, habe ich mich wieder daran erinnert und habe mir einfach mal gesagt, hey, recherchiere doch mal, wie viele Vermögen eigentlich pro Jahr so liegen bleiben bei Schweizer Banken, weil irgendwelche Leute gestorben sind, weil man was vergessen hat etc. Und da habe ich schnell gemerkt, das ist ein ganz heikles Thema. Da kam der Hinweis hier, Hinweis da, und fragen Sie doch mal, wie viel noch aus der Kriegszeit da liegt, und fragen Sie doch mal, wem das Gemälde gehört, das im Aufsichtsratszimmer der Bank XY hängt und so. Da kamen ganz, ganz, ganz erstaunliche Geschichten. Und irgendwann mal konnte ich einen Fragebogen an alle drei Großbanken schicken, so mit 20 Fragen. Können Sie ausschließen, dass Treuhänder mit jüdischen Vermögen bei Ihnen deponiert haben? Können Sie ausschließen, etc., etc.? Also mit diesem Muster. Und tatsächlich haben dann zwei Banken geantwortet bei zwei, drei Fragen, wir können es nicht ausschließen. Okay. Und das war dann so der Startpunkt. Da war 2 Wochen Ruhe und dann ging es los. Dann hatte ich wirklich fast jede Woche ein Fernsehteam bei mir im Büro. Die Kanadier waren die ersten, und dann viel mit dem ZDF gemacht, und dann wurde die Geschichte immer größer.
Und die Schweizer waren die Letzten, die sie aufgegriffen haben. Oder nicht die Ersten. Nicht die Ersten zumindest.
Ja, es waren nicht die Ersten. Also bis Schweizer Fernsehen kam, ging es lange. Okay. Es war ein sehr umstrittenes Thema in der Schweiz. Sehr, sehr umstritten.
Okay. Und man kann aber sagen, dass es deiner journalistischen Karriere nicht geschadet hat, dass du ein Jahr in der Praxis gearbeitet hast.
Nee. Das hat es nicht geschadet, definitiv nicht. Es hat mir ein anderes Verständnis gegeben für die Thematik Geld und so. Und also es war eine spannende Zeit. Also
absolut. Deine Karriere ist ja dann weitergegangen. Du warst in der Schweiz bei der Handelszeitung, bei der Sonntagszeitung, bei Facts. Dann später beim Spiegel in Hamburg, bei der Welt am Sonntag in Berlin, dann schon in der Chefredaktion. Mir fällt auf, es waren immer Wochentitel. Was ist denn so toll am Wochenrhythmus für dich?
Immer. Er liegt mir total, weil als Wochentitel, da kommt irgendwie in mir, also für mich ist es eine sehr kreative Tätigkeit, oder? Mhm. Also ich war nie der Typ, der, ich hatte auch Freunde, die waren total leidenschaftliche Tageszeitungsjournalisten, Online-Ticker, es muss einfach, es muss Druck auf der Pipeline sein, was ist die neueste, heißeste News, sind wir 5 Sekunden schneller, etc. Also dieses Rennen.
Newsfieber.
Das, ja. Ja, genau, dieses Newsfieber, es gibt viele Leute, die fasziniert das total, mich nicht. Mich interessiert immer oder hat immer interessiert, was ist die Geschichte hinter der News? Warum ist das so? Was ist die Story behind the Story? Also das ist jetzt die offizielle Nachricht, aber ist das auch wirklich so? Also den Sachen auf den Grund gehen, ein gewisses Misstrauen gegenüber gewissen Fakten, das hat mich immer ein bisschen angetrieben. Die Neugier, ich bin unendlich neugierig, mhm. Ich wollte eben immer auf den Grund gehen, weil ich immer dachte, hey, da ist noch mehr. Oder was ist halt der Auslöser? Warum kommt die Geschichte jetzt und nicht vor 6 Monaten? Also diese ganze Recherche, dieses investigative Detektivarbeit, das hat mich immer total gereizt.
Würdest du die Journalisten denn dann so in 2 Gruppen teilen? Hier die News-Junkies und da die Background-Experten?
Nein, das wäre zu simpel. Logischerweise auch die News-Junkies wollen dem Ganzen auf den Grund gehen. Mhm. Aber es ist eher so eine, ich weiß auch nicht, es ist eher eine Leidenschaft. Bist du eher so der Schnelle oder findest du das Schnelldrehende toll? Oder bist du eher der Typ, der sich das jetzt zuerst mal 2 Tage angucken muss und sich einen Reim drauf machen will? Ich glaube, ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Aber ich will das gar nicht werten. Das ist nicht wertend. Das sind einfach 2 verschiedene Stile. Und ich habe in meiner Karriere immer wieder gesehen, dass Leute mit dem einen oder anderen Stil nicht zurechtkommen. Ich habe Leute gesehen, die sind aus dem Magazinjournalismus in die Tageszeitung und haben diese Geschwindigkeit nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe Leute gesehen, die sind aus dem Tickergeschäft, sind ins Magazin gegangen und saßen da und, oh Gott, was soll ich jetzt für eine Geschichte machen? Also wer gibt mir die Agenda vor? Also das ist sehr unterschiedlich. Das ist Persönlichkeitssache. Aber ich will das überhaupt nicht werten. Also das gibt da gibt niemand, der da besser oder weniger besser gut ist. Also.
Zumal ja in der digitalen Welt die Grenzen auch fließend sind.
Ja, absolut.
Also
absolut.
Sozusagen jede Wochenzeitung hat auch einen digitalen Dienst oder wir kommen vom schnellsten Branchendienst. Wir waren absolut auf die Sekunde getickt und haben dann gesagt, machen wir gedruckt halt mal was Ausgerutschtes, machen wir den langsamsten.
Vor allem auch jedes Newsportal inzwischen auch Magazinstücke macht. Also das ist, wie du richtig sagst, also da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Also ich sage immer, der erste Hintergrund, der auf der Hand liegt, der macht nicht mehr das Magazin, weil das läuft längst schon auf dem Newsportal. Also da ist es, sag ich es mal so, da ist es anspruchsvoller geworden, für die Magazine noch weiter zu gehen, noch mehr zu bieten, weil die Newsportale schon sehr viel bieten.
Peter Wippermann, dieser Trendforscher, hat mal gesagt, die Zeitungen werden Magaziniger, die Magaziniger werden Buchiger. Das haben wir dann sehr umgesetzt mit der Edition 2015, aber das nur am Rande. Glaubst du denn, dass beim Gedruckten der Wochentitel vielleicht die Tageszeitung überleben wird? Nur im Gedruckten?
Ich glaube, langfristig glaube ich, dass der Wochentitel eventuell länger leben wird. Aber ich meine, der ganze Abgesang auf diese Kategorien, den singen wir schon seit 10 Jahren und fast alles lebt noch. Also es geht immer viel länger als gedacht. Aber tendenziell, wenn man so das Nutzerverhalten sich anschaut, könnte ich mir vorstellen, dass eventuell der Wochentitel vielleicht noch länger lebt. Das kann schon sein.
Naja, das hast du jetzt sehr diplomatisch formuliert. Du bist ja auch angestellt in einem Hause, das nach einer Tageszeitung benannt ist, Handelsblatt. Aber eigentlich sind wir uns natürlich einig, dass es ein Wahnsinn ist, täglich die Nachrichten vom Vortag auf Papier zu drucken, ne?
Ja, außer du kriegst es eben hin, dann wirklich auch ein tägliches Magazin zu machen. Das ist wieder was anderes, oder? Aber das ist natürlich, eine Schwierigkeit. Das musst du dann auch von der Produktion her online so hinkriegen. Welche Texte machst du wo? Also da steigt natürlich die Herausforderung. Aber auch das Handelsblatt wird noch lange leben, also da habe ich gar keine Sorgen.
Blicken wir mal insgesamt nach vorn. Wir arbeiten hier gerade bei Turi 2 an der Edition Nummer 16. Das ist ja unser Jahrbuch mit Blick nach vorne. Was passiert in Medienwirtschaft, Politik? Agenda 22 heißt das traditionell. Was steht denn bei dir auf deiner Agenda 2022 ganz oben?
Also bei mir persönlich in der Wirtschaftswoche, da geht es natürlich darum, dass wir die digitale Transformation der Redaktion noch weiter nach vorne pushen. Meine Subscription First ist natürlich die erklärte Strategie im ganzen Haus. Und dafür ist es natürlich auch notwendig, dass sich die Redaktion noch weiter nach vorne entwickelt, dass wir den verschiedenen Funnel-Stufen noch mehr Aufmerksamkeit geben, dass wir das Engagement der Leser erhöhen, dass wir noch digitaler denken. Das ist sicher oberste Prio. Dann das Zweite, was für mich aus Wirtschaftswoche Chefredakteur entscheidend ist, ist natürlich zu gucken, was ist der ultimative USP deines Produkts, oder? Also klar, wir haben alle dasselbe Verständnis vom USP im Journalismus. Wir wollen natürlich die tollsten Geschichten haben, wir wollen die Super Scoops haben, wir wollen dem Leser die Welt noch besser erklären. Das ist alles richtig, aber es ist dann auch so, dass es teilweise austauschbar ist. Teilweise ist die Konkurrenz heute natürlich als x-fache größer als vor 20 Jahren, als du eine überschaubare Zahl im Kiosk hattest. Und darum ist natürlich auch die Frage, für mich die Frage, was kann Zusatz-USP sein, um die Loyalität deiner Leser aufrechtzuerhalten? Weil in der ganzen Branche wird davon geredet, was machst du für die Haltbarkeit, oder? Die Leute sind ja heutzutage nicht mehr so loyal wie früher, hat sie 50 Jahre im Print-Abo. Das gibt es immer noch natürlich. Aber tendenziell ist es heute nicht mehr so und darum haben wir uns auch entschlossen, einfach noch mehr im Bereich Nutzwert, noch individueller auf die Situation der Leser einzugehen und haben den Vivo Coach gegründet. Das haben wir so ganz, ganz still und leise gelauncht jetzt im Sommer und bauen das sukzessive aus. Und da geht es eigentlich darum, dass Leser einem jeweiligen Expertenkreis, also wir haben verschiedene Themen und zu jedem Thema gibt es einen Expertenkreis von 15, 20 Experten und die beantworten dann die konkreten Leserfragen, also konkrete Probleme im Bereich Steuern, im Bereich Altersvorsorge, in verschiedenen Bereichen, im Coaching, im Job etc. und geben so dem Leser individuelle Antworten auf ihre Probleme. Und das gilt nur für Abonnenten. Diese Thematik wollen wir 2022 noch deutlich ausbauen.
Das erinnert mich stark an eine ganz traditionelle Sache, die man kennt. Die lokale Tageszeitung hat die Telefonaktion Versicherung, Rente und so weiter. Ist das da ein bisschen abgeguckt?
Ja, es ist, die Leserfrage gibt es auch. Es gibt gewisse Konkurrenten von uns, die machen vielleicht Leserfragen und da beantwortet die Redaktion dann irgendwas. Ja, der ETF Japan, der ist gar nicht so schlecht und so. Bei uns ist es so eine Weiterentwicklung. Es ist natürlich so, diese Experten, das sind dann nicht Experten in der Redaktion, das sind dann wirklich Experten, das sind dann wirklich Steuerexperten, die auch die kompliziertesten Fragen beantworten können. Die kriegen aber die Fragen der Leser anonym. Also die können hier nicht irgendwelche Kunden akquirieren oder so. Also das läuft anonym ab, damit es auch sauber ist. Und insofern ist das so ein bisschen verschiedene Elemente aus Sachen, die es schon gab, aber einfach, es ist eigentlich ein ganz neuartiges Angebot, sehr breit und sehr fundiert.
Beat, was wurde eigentlich aus dem Wirtschaftswoche-Club? Da höre ich nicht mehr so viel. Ist das der Corona zum Opfer gefallen?
Ja, also der Wirtschaftswoche-Club ist ja, muss man zusammendenken, mit dem Handelsblatt-Club, oder? Also das sind ja beides Clubs, die wurden ja immer zusammengedacht und die wurden eigentlich aus der Motivation gegründet, aus der richtigen Motivation, die ich vorher schon genannt habe. Wie kriegst du die Stickiness der Abonnenten hin? Also was ist ein USP, der dich bindet? Und in der Vergangenheit hat man einfach gesehen, dass der Club, so wie er ursprünglich aufgesetzt wurde, war sehr, sehr teuer und du überzeugst immer nur die Überzeugten. Aha. Das ist so ein bisschen Problem an dieser Club-Idee, dass die dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das immer gedacht hat, weil die Überzeugten, die kommen sowieso. Man merkt dann halt, es sind eher immer dieselben Leser, die man natürlich gerne immer wieder trifft. Aber es hat sich nicht so ausgewirkt, wie man das ursprünglich mal gedacht hat. Inzwischen ist der Club nach wie vor sehr, sehr lebendig, aber wir haben das ein bisschen anders ausgerichtet. Er ist sehr nutzwertorientiert und sehr redaktionsorientiert. Also wir wollen die Leser an die Redaktion binden, wir wollen den Lesern die Möglichkeit geben, regelmäßig, also jeden Monat, mit unseren Redakteuren in Kontakt zu treten, mit ihnen Sachthemen zu diskutieren, Fragen zu stellen. Teilweise geht es dann um unsere Korrespondenten, die erzählen, was sie erleben in ihren Ländern. Oder es geht um ganz harte Nutzwertthemen. Letzte Woche hatten wir den großen Anlage 2022, Vivo Insider, das heißt Vivo Insider. Das ist eine Clubveranstaltung. Da können die Leser dann mit unseren Redakteuren diskutieren. Es war ein voller Erfolg. Also über 300 Leute haben sich da angemeldet.
Okay. Im Sommer wurde die Wirtschaftswoche 95 Jahre alt. Wie lange wird es die Wirtschaftswoche denn noch gedruckt geben?
Oh, noch sehr lange. Okay. Noch sehr lange. Also wir hatten es ja vorher schon von Magazin-Wochentiteln. Ich glaube, die haben immer noch eine sehr schöne Zukunft. Und also da wage ich gar keine Prognose, das wird es noch sehr lange geben.
Wie viele Abonnenten habt ihr denn noch und wie viel davon wollen es gedruckt und wie viel digital?
Ja, das ist ja publik, oder? Wir sind bei rund 80.000 Abonnenten und wir sind derzeit 50-50, was Print online ist.
Okay, schaut ihr auch jeden Tag online, welche Abos, welche Artikel, wie viele Abos verkauft? Also optimiert
ja,
ihr?
Ja. Ja, das ist klar. Das ist natürlich rein, das ist eine totale Routine inzwischen. Jeden Morgen kommt das Dashboard. Wir sehen natürlich, wir haben natürlich Monatsziele, sowohl für die für die Digitalpässe. Wir haben Monatsziele für die Reichweite. Du siehst jeden Morgen, was haben die Abonnenten gelesen? Welche Artikel haben am meisten verkauft? Welche Artikel haben die höchste Reichweite hingekriegt? Am schönsten ist natürlich, wenn Abonnenten, Verkauf und Reichweite, die ähnlichen Artikel und Themen sind, dann weiß man hat es wirklich getroffen. Aber das ist natürlich jeden Morgen immer zu Beginn der Redaktionssitzung ist das Thema. Die ersten 15 Minuten gehen nur darum, was hat wie verkauft, welche Reichweiten, welche Themen, wo sind wir richtig gelegen, was ist auf Social gelaufen, wie hat das Social begleitet. Das ist heute völlig Standard.
Dann verrat unseren Hörerinnen doch mal, der oder die eine oder andere ist ja auch aus der Branche, verrat doch mal, was gibt es eine Grundregel, was läuft, was nicht läuft, was wird geklickt, was konvertiert zu Abos? Hast du da was gelernt die letzten Jahre?
Ja, also was ich gelernt habe, ist, dass etwas gleich geblieben ist. Das ist auch das Schöne im Verlagsgeschäft seit 50 Jahren. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und das erkennen die Leser und die verkauft auch. Wenn du exklusive Recherchen hast, wenn du eine profunde, überraschende Stories mit tollen neuen Ansätzen und Fakten drin hast, dann verkauft sie auch. Also wenn die Leute merken sofort, was ist Qualität, das verkauft. Was die Themen anbetrifft, ist es teilweise wenig überraschend natürlich. Ich meine, was die Deutschen umtreibt, ist ihr Eigenheim. Und das ist seit Jahren ist das einfach der absolute Bestseller. Alle unsere Immobilienatlanten, die wir produzieren, Immobilienatlas, Immobiliengeschichten, Finanzierung etc. etc. Das sind Sachen, die unheimlich gut laufen. Das ist Standard. Dann, was die Leute sehr interessiert, ist dann doch Klimaschutz, Energiewende. Alles, was um E-Autos geht, Wasserstoffwirtschaft. Sowieso Wasserstoff ist ein unfassbares Thema bei unseren Lesern. Das läuft extrem. Dann, was auch extrem gut läuft bei uns, sind so Generationengeschichten. Also wir haben zum Beispiel mal ein Streikgespräch gemacht, Herrn Grupp, dem berühmten Herrn Grupp,
der mit dem Affen.
Der mit dem Affen, genau, gegen Frank Thelen, den Startup-Investor. Also ich weiß, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Abonnements wir darüber generiert haben, aber das lief unfassbar. Also solche Gegensätze, wo die Leute so verschiedene Weltbilder abgleichen können, das funktioniert bei uns auch sehr gut. Was auch sehr gut läuft, Verena Pauster mit ihrem Mann zusammen, wie managt so ein Powerpaar ihr Daily Business, ihre Familie und so Sachen. Das interessiert die Leute auch extrem. Also das sind nur so zwei, drei Punkte. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, produzierst du Exklusives mit einer tollen neuen Idee und einem tollen neuen Dreh, dann wirst du auch belohnt.
Mhm. Gut, jetzt hätte ich gern ein bisschen deinen Expertenblick auf Wirtschaft und Politik. Was erwartest du denn von 2022? Wie wird das Jahr? Was erwartest du von der Ampel?
Das ist ein weites Feld. Also als erstes ist natürlich das, was das Naheliegendste ist natürlich, wie managen wir Corona? Was kommt noch? Wie kriegt die Welt das Lieferkettenchaos in den Griff? Das ist die ganz große Frage derzeit in den Unternehmen. Und ich glaube, es ist klar, es wird länger dauern, als das wir alle denken. Also das System ist wirklich komplett aus dem Tritt geraten. Die Globalisierung stottert. Und dementsprechend haben wir natürlich auch extreme Verwerfungen in der ganzen, ganzen Rohstoff-Vorproduktswelt. Die Preise gehen durch die Decke. Viele Unternehmen haben ein Riesenkostenproblem, weil der Einkauf plötzlich so teuer wird und so umständlich. Das führt mich zum Thema natürlich, wo sich jetzt die Geister streiten. Kommt die Inflation 2022?
Also was
kommt
sie
richtig und bleibt sie? Ich glaube, die EZB liegt falsch. Ich glaube nicht, dass die Inflation Anfang Jahr einfach wieder auf das vor Corona-Niveau runterkommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wird höher bleiben, nur schon aus dem Grund, weil ganz, ganz viele Unternehmen vertragsbedingt ihre Preise dieses Jahr gar nicht anheben konnten. Ich hatte kürzlich einen Podcast mit dem Simba Dicky-Chef. Das sind die
habe ich gehört,
die Märklin-Bahnen managen und all diese Geschichten. Und der hat mir ganz klar gesagt, ich konnte dieses Jahr nicht erhöhen, zumindest nicht bei allen Produkten. Und wir werden Anfang nächsten Jahres kräftig hochgehen. Und das werden ganz viele machen. Also da kommt noch ein Schub. Und wie groß der Schub dann wirklich wird, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Sozialpartner sich verhalten. Wird es wirklich die Lohnpreisspirale geben? Noch ist man relativ verhalten. Frau Lagarde glaubt, dass da nichts passieren wird.
Aber wir wollen wissen, was du glaubst. Du glaubst, Corona bleibt, Inflation kommt stärker, alles zusammen ist dann Krisenjahr 2022, wenn du es mal auf eine einfache Formel bringst?
Nein, also zu Krisenjahr würde ich, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, es wird sich, die Lieferketten werden sich beruhigen, die Inflation wird nicht so extrem durch die Decke gehen, wie das Paar sagen. Ich glaube, es wird so in der Mitte liegen. Zwischen EZB und den dystopischen Prognosen wird die Inflation zu liegen kommen und das Lieferkettenchaos wird Frühling, Sommer, wird sich das beruhigen. Und ich bin auch überzeugt, dass der massive Impffortschritt, den wir jetzt endlich, wirklich endlich, obwohl wir den ganzen Sommer verschlafen haben, was ich sagen muss, was das verheerendste Missmanagement, das die Regierung hier an den Tag gelegt hat, dass wir das dann endlich hinkriegen, dann wird sich auch Corona beruhigen. Es ist ja meistens so, wenn man mitten im Tunnel ist und es ganz dunkel ist, dann ist meistens irgendwann sieht man am Ende dann doch ein Licht. Also ich glaube nicht, dass 2022 ein Riesenkrisenjahr wird, aber es sind noch ein paar Herausforderungen vor uns, das ist schon klar.
Wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen nicht mehr weit.
Exakt, so ist es, genau.
So, eigentlich bist du ja als Prophet diskreditiert, weil ich habe deine Podcast gehört und in einem Podcast mit Christian Lindner hast du gesagt, es wird zu 99,99% keine Ampelkoalition geben. Also sei froh, wenn du nicht als Prophet arbeiten musst. Lässt du das jetzt ganz bleiben?
Nein, das lasse ich nicht bleiben. Und da habe ich mich geirrt. Ich gebe auch offen zu, ich war sicher, dass die CDU ganz knapp noch das Rennen macht. Ich war dann doch überrascht. Also in den letzten Wochen war ich dann nicht mehr überrascht. Aber zum Zeit von diesem Podcast, da wäre ich sicher gewesen, dass die CDU knapp das Rennen macht. Nicht mit Abstand, wirklich nicht. Dafür war es, glaube ich, der falsche Kandidat. Aber ich war dann doch überzeugt, dass sich die Mehrheit des Landes vielleicht ja, diese berühmte Keine-Experimente-Modus, dass man sich dachte, nach Corona wollen wir nicht da noch ein Experiment, dass der mehr trägt. Und darum hätte ich gedacht, die CDU wird knapp als Sieger durchs Ziel gehen. Jetzt ist sie knapp als Verlierer durchs Ziel gegangen. Also insofern bin ich falsch gelegen, ja. Das gebe ich offen zu.
Das heißt, dass die Deutschen mutiger sind, als du gedacht hättest?
Vielleicht schon. und doch nicht so geduldsam. Ich bin ja teilweise überrascht gewesen, wenn man die staatliche Leistung in Deutschland sich anguckt, ist man teilweise ein bisschen erschrocken, vor allem wenn man, ich habe auch 4 Jahre in Berlin gewohnt, wenn man da mit dem Staat zu tun hat, da ist man teilweise wirklich schockiert, was für eine Leistung das geboten wird. Also offenbar nach 16 Jahren hat sich der ein oder andere dann doch gedacht, und vor allem nach dem Krisenmanagement in den Corona-Zeiten hat sich vielleicht der ein oder andere doch gemeint, egal, schlimmer kann es nicht kommen. Das ist natürlich auch eine Haltung. Und dann hat man sich gesagt, komm, wir versuchen was Neues. Das kann ich ja verstehen. Also.
Was würdest du denn sagen, Beat, läuft richtig gut in Deutschland, in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien? Danach fragen wir natürlich auch, was schief läuft. Ne? Aber fangen wir mit dem Positiven an.
Fangen wir mit dem Positiven an. Also, was ich natürlich aus Wirtschaftswoche-Sicht immer wieder faszinierend finde, ist die Innovationskraft in diesem Land. Also ich meine, es wird ja permanent ein Abgesang auf Deutschland gesungen und es gibt auch ganz viele Probleme, da können wir gleich drüber reden. Aber es ist schon fantastisch, was dieses Land für Unternehmen hat und was diese Unternehmen für Innovationen hervorbringen. Also das ist wirklich unglaublich. Wir machen ja immer den Weltmarktführergipfel einmal im Jahr. Wir haben auch Weltmarktführer-Newsletter etc. Wir haben so eine ganze Welt, die sich um Weltmarktführer kümmert. Das sind teilweise Mittelständler, teilweise schon ein bisschen größer als Mittelständler. Und das ist eigentlich 90% des Landes, über die immer sehr wenig gesprochen wird und geredet wird. Aber da wird eigentlich, das ist eigentlich das berühmte Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und da laufen sehr viele positive Geschichten. Und da kommt eine unheimliche Kraft, von dem dieses Land zehrt.
Sag mal ein Beispiel, weil das ist jetzt ja noch auf der abstrakten Ebene. Wer beeindruckt dich da?
Nimm Beispiel Zeiss, so Firmen wie Zeiss, die mit anderen zusammen ganz neue Verfahren für die Chipindustrie entwickelt haben. Es gibt Zulieferer, die jetzt plötzlich Corona-Filter bauen. Es gibt ganz viele Produkte, wo man ganz weit vorne ist und wo man dann total erstaunt ist und sagt, hey, Wahnsinn, das ist in jedem Auto, auch in jedem Elektroauto drin und kommt aus Deutschland. Also da ist noch sehr viel Kraft, da gibt es ein unheimliches innovatives Fundament in dieser Wirtschaft, wo ich glaube, das muss man sehr positiv sehen.
Gut, jetzt kommt das Negative.
Ja gut, ich meine, als Wirtschafter sehe ich natürlich, die Standortqualität in Deutschland ist aus meiner Sicht sehr bescheiden. Ich glaube, ist jetzt nicht verwunderlich, ich glaube, die Unternehmenssteuern in Deutschland sind viel zu hoch. Da hätte man mehr machen müssen in den letzten Jahren. Ganze Glasfaserausbau etc., da mangelt es ja nicht an Erkenntnis in Deutschland, dass die Infrastruktur des Landes hat gelitten, in die Infrastruktur wurde zu wenig investiert. Da ist man teilweise auf einem Niveau, das natürlich der Größe und der Bedeutung des Landes überhaupt nicht angemessen ist. Und was ich auch in Deutschland schwierig finde, ist die ganze Bildungspolitik. Ich glaube, dieser ganze Exzellenzgedanke, den andere Länder extrem offensiv leben, wie die USA, wie auch die Briten, wie die Schweizer mit dem ETH-System, den gibt es in Deutschland nicht. Da ist eher Breitensport statt Spitzensport angesagt, weil dieses Wort Elite, das ist sehr verpönt. Und ich glaube, da macht man einen Fehler. Also es gibt schon so 2-3 Unis, die TU München oder RWTH Aachen, die spielen auch relativ weit vorne mit. Aber wenn du dir die internationalen Rankings anguckst, da spielen die Deutschen keine Rolle in den Top 10. Das sind nur Amerikaner, Engländer und Schweizer. Und warum ist das so? Weil die halt in diese Exzellenzclusters unheimlich viel investieren. Und ich glaube, das sollte Deutschland auch machen. Man ist ein bisschen auf dem Weg dorthin. Es gibt ja auch eine Exzellenzinitiative, aber dann durften doch wieder sehr viele mitmachen. Also da, glaube ich, da steht sich Deutschland so ein bisschen selber im Weg, weil man das Gefühl hat, das sei so ein bisschen ja, unsozial, dass jetzt dann so eine Elite dann so eine Top-Uni kriegt. Ja, aber die breiten Unis muss man halt auch gut aufstellen. Also die Schweiz hat auch tolle kantonale Universitäten, aber sie hat halt so 2 Spitzeninstitute, die einen unheimlichen Cluster hervorgebracht haben. Wenn man sich Zürich anguckt, da geht jetzt Zalando hin, Google ist riesig, Microsoft ist riesig, Apple ist riesig, die sind alle in Zürich und die sind alle nur da wegen der ETH und haben so ein Cluster gebildet. Und ich glaube, das könnte Deutschland auch. Das gibt es in Ansätzen auch schon. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Berlin in diese Richtung geht, auch wegen Elon Musk, der da sein Werk baut. Aber da hat man viel Zeit verloren in den letzten Jahren. Ich glaube, da hätte viel mehr in diese Richtung passieren können und dann würde man heute noch besser dastehen. Man steht ja nicht total schlecht da, oder? Die Deutschen neigen ja so zur Selbstzerfleischung. Aber man hätte noch viel besser dastehen. Da hat man die Weichen aus irgendwelchen gesellschaftspolitischen Narrativen, man will da keine Eliteförderung, da hat man die Weichen falsch gestellt.
Okay, wenn wir nochmal nach vorne gucken, was wäre die eine Entscheidung, wo du sagen würdest, wenn das die Koalition anpacken würde, die Ampelkoalition, das würde Deutschland richtig nach vorne bringen. Jetzt darfst du wirklich nur eine Sache sagen, die wichtigste.
Nur eine?
Ja.
Wenn sie es wirklich schaffen, die angekündigte Verkürzung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energie durchzuziehen, dann wird wirklich was passieren in Deutschland. Aber das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe.
Letzter Themenwechsel, Beat. Du gehst ja straff auf die 100 zu, ne?
Da musst du mich jetzt aufklären, wie du es
ja,
meinst.
Ja, du hast bald 100 Podcast-Gespräche geführt in deinem Chefgespräch-Podcast.
Ja, stimmt.
Was ist, du hast so bei 48 übernommen, bist jetzt bei 139 oder so, also das kommt. Was ist denn jetzt schon, sagen wir mal, nach 90 deine Bilanz? Was hast du gelernt übers Podcasten, nach 90 Folgen?
Ich habe gelernt, das ist jetzt keine Rocket Science, aber wie unterschiedlich Top-CEOs in diesem Land dann sind. Also wie extrem unterschiedlich und wie groß die Differenz im souveränen Auftritt ist. Das hat mich sehr überrascht. Also ich war teilweise überrascht, welche Leute sehr defensiv rübergekommen sind und teilweise sogar ihren Pressesprecher ins Studio mitgenommen hat. Dann habe ich dann immer so gesagt, ich glaube, er kann selber reden, er ist selber erwachsen. Und andererseits erlebst du dann total positive Überraschungen, wo du denkst, oh, das ist eher so ein nüchterner Ingenieur und dann machst du mit dem Podcast und es ist total lustig. Also teilweise ist es auch richtig lustig und dann macht es auch richtig Spaß. Also es ist sehr... dieses Podcast machen ist, da ist viel Überraschung, aber am Schluss ist es halt die Chemie. Also stimmt's irgendwie und trifft man den richtigen Ton und haben beide eine gute Tagesform. Das ist natürlich das A und O. Und je nachdem, wenn es ganz gut läuft, erzählen Leute natürlich unglaubliche Geschichten, oder? Ich meine, kürzlich hatte ich Sirka Laudon, Personalvorständin von AXA. Die hat mir dann erzählt, wie sie eine Nacht im Stasi-Knast verbracht hat, wie sie da verhört wurde. Also unglaubliche Geschichten, die man da erfährt.
Gab es mal einen Podcast, der total schief gegangen ist? Du musst den Namen nicht nennen, einfach die Situation.
Ja, das gab's. Den Namen nenne ich nicht.
Ah ja, erzähl die Situation, was passiert.
Ich bin fast rausgelaufen aus dem Studio.
Warum?
Weil, glaube ich, mein Gast, glaube ich, keine Lust hatte, diesen Podcast zu machen. Und ich mich dauernd gefragt habe, warum macht er mit mir diesen Podcast?
Weil er wollte nichts sagen.
Er will nichts sagen, hat mir dauernd Gegenfragen gestellt und ich habe mich dauernd gefragt, soll ich das hier jetzt abbrechen? Nein, du hast keinen Ersatz für nächsten Freitag, das kannst du jetzt nicht machen. Und dann haben wir es dann durchgezogen.
Und, also, und die
vielleicht versuchen wir es nochmal.
Und die Sendung ist auch gesendet worden? Der Podcast?
Ja, die Sendung ist gesendet worden.
Okay, also wenn die Mikrofone aussehen, schickst du mir mal den Hinweis, dass ich was daraus lernen kann.
Vielleicht. Aber das ist einfach, da geht es um Chemie, oder? Also okay. Der Punkt ist einfach, du machst ganz, ganz viele Gespräche und meistens läuft das super und teilweise, ja, vielleicht auch schlechte Tagesform oder man stellt eine Frage, die ihm in den falschen Hals kommt. Da gibt es natürlich, das menschelt, oder? Wir sind ja keine Automaten, die hier einen Podcast machen und dann schwankt das halt. Das ist halt so.
Was hast du denn festgestellt in den über 90 Folgen? Worüber spricht die deutsche Wirtschaftselite gern und worüber gar nicht? Kann man mit ihnen über Geld sprechen?
Nee, da ist man sehr verschlossen. Das über Geld sprechen ist schwierig. So, so beste Aktienanlage oder wo hat man mal gut investiert etc. Da kommen dann ein bisschen Stereotypen. Also Geld, Verdienst und so Geschichten ist schwierig. Jetzt bei den DAX-Konzernen weiß man ja zumindest in Ansätzen, was da kommt. Und da stellt man natürlich gerne mal die Frage, warum das jetzt gerechtfertigt ist, dass er so viele Millionen kriegt. Und da wird es dann schnell mal schmallippig. Das ist schon richtig. Also Geld ist ein schwieriges Thema, das muss man sagen.
Worüber sprechen Sie gern?
Inzwischen haben viele CEOs, glaube ich, auch gelernt, dass es gut ist, sich auch als Mensch zu erkennen zu geben. Oder? Also das ist natürlich auch ein bisschen das Thema in meinem Podcast. Ich meine, ich will ja den Zuhörern und Zuhörerinnen nicht nur irgendwelche Wirtschaftszusammenhänge näher bringen, sondern es geht explizit auch darum, kann man diesen Menschen fassen. Wer ist das? Was hat der für eine Meinung? Wie geht der um und so? Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die Leute auch mal was, ja, was erzählen, was jetzt vielleicht nicht cool ist oder was in dem Privaten passiert ist oder was auch mal zu Hause diskutiert wird etc. Und das, das macht sie sehr nahbar. Das wissen sie inzwischen auch. Und da kann man viel rausholen. Das ist, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann sehr interessant. Und so wirken sie halt einfach menschlicher. Also um das geht's. Sie sind authentischer, sie sind nahbarer und darum erzählen es auch viele.
Bis vor anderthalb Jahren hätten wir alle gedacht, solche Gespräche mit einer guten Atmosphäre kriegt man nur hin, wenn man zusammensitzt. Ne? Jetzt durch Corona haben wir alle gelernt, dass das auch digital geht. Gehst du überhaupt noch vor Ort zu Leuten für ein Interview oder sagst du, das machen wir alles aus dem Studio aus?
Machen wir alles aus dem Studio. Ich hatte diese Angst auch, dass das nicht funktioniert und dass es vielleicht zu distanziert wirkt. Aber es funktioniert und es ist, ehrlich gesagt, das hat natürlich organisatorisch einfach einen unheimlichen Vorteil. Ja. Bevor beide irgendwo hinfliegen und hinreisen etc., hast du 1-Stunden-Slots, die sind viel einfacher einzubauen. Es funktioniert mit der Technik. Alle sind sich daran gewöhnt, dass man inzwischen nicht mehr direkt kommuniziert, sondern über irgendwelche Devices. Und darum funktioniert das super.
Was schafft denn ein guter Podcast, was ein Buchstabeninterview, sage ich mal, nicht schafft?
Ja gut, ein guter Podcast hat natürlich einen Soundtrack, den du beim Buchstabeninterview nicht hast. Es wirkt immer sehr unbeholfen, wenn du eine Frage stellst und dann schreibst du im Magazin als Antwort, lacht. Okay, lacht, ja. Lacht, was lacht er? Lacht er laut, hat ein bisschen gegrinst, etc., etc. Und das kommt natürlich beim Podcast voll zur Geltung und du merkst den Groove, oder? Also wird da oft gelacht und plötzlich ist er ganz schmallippig. Also es menschelt halt viel mehr in so einem Podcast. Und das ist das Entscheidende. Du musst halt die Leute ein bisschen aus der Reserve locken. Du sollst sie nicht zu hart grillen, weil irgendwann sind sie dann weg, weil sie finden, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich hier beschimpfen zu lassen. Aber so ein bisschen aus der Reserve locken und trotzdem wohlfühlen lassen, da kommt halt viel mehr rüber. Und darum sind und du hast natürlich den Podcast-Host und seine Gäste im wahrsten Sinn des Wortes im Kopf oder am Ohr. Es ist eine sehr direkte Beziehung, die da aufgebaut wird. Und man sieht ja auch, was es für einen unheimlichen Erfolg hat, diese Podcasts, wie die gut laufen. Und ich kann das schon nachvollziehen.
Da würde ich jetzt mal Zahlen oder irgendwas hören wollen. Worin gestaltet sich denn, in welchen Zahlen zeigt sich der Erfolg von Podcasts bei der Wirtschaftswoche? Wie viele Podcasts habt ihr inzwischen? Wie viele Leute hören dazu, wenn du auf Sendung gehst?
Wir sind ja ein kleines Team bei der Wirtschaftswoche. Wir haben 3 Podcasts. Wir haben ein Anlage-Podcast für Young Professionals, Money Mates. Wir haben einen High Voltage Podcast, da geht es um E-Mobilität. Ganze Bereiche, E-Autos, Roller etc. etc. Also ein weiter Begriff der nachhaltigen Mobilität. Und wir haben das Chefgespräch. Das Chefgespräch ist derzeit der größte Podcast. Da haben wir so ungefähr pro Monat, schwankt so ein bisschen, 100.000 Downloads ungefähr. Und sind jetzt so, das schwankt auch je nach Gast, haben wir dann in den ersten 7 Tagen, das ist so ein bisschen die Währung bei den Werbern, sind wir dann eh nur bei 10.000 bis 15.000 Downloads. Das ist so ungefähr, das ist der Range.
Okay, bringt das schon richtig massiv Werbegeld?
Ja, ohne jetzt in die Details zu gehen, das ist durchgebucht von den Werbekunden. Jetzt das Chefgespräch zum Beispiel.
Dann war der zu billig. Du kennst die alte Marketingregel, was ausgebucht ist, war zu billig. Das heißt, die erhöht da jetzt auch die Preise.
Das ist gar nicht, ja, das ist nicht mein Beritt, aber ich hoffe, dass sie die Preise erhöhen, dass wir damit noch mehr Geld verdienen. Also meine, noch werden wir damit nicht super reich, aber es fängt gut an zu laufen. Und High Voltage war jetzt auch ein schöner Start. Das hatte auch einen Sponsor jetzt am Anfang. Mal schauen, ob jetzt in der nächsten Staffel das weitergeht, aber das lässt sich ganz gut an.
Bringen Podcasts denn auch was für Abonnenten oder für die Nutzerbindung? Weil ihr macht sie ja bisher frei. Ja? Ihr macht sie bisher frei. Ne?
Ja, wir machen es frei. Es gibt auch ein bezahltes Angebot ohne Werbung, glaube ich, auf Apple. Aber grundsätzlich ist das eine sehr gute Frage, die auch in-house immer wieder diskutiert wird. Also hundertprozentig ist es für eine Wirtschaftswoche, die ja eher ein kleineres Medium ist es eine super Möglichkeit, die Sichtbarkeit zu erhöhen und von Leuten gehört zu werden, die vorher vielleicht nichts mit der Wirtschaftswoche zu tun haben. Und ich habe tatsächlich, kriege ich immer wieder jetzt Briefe, ja, sie hätten sich das Chefgespräch angehört, das klingt ganz spannend, sie hätten jetzt mal ein Abo abgeschlossen, um die Wirtschaftswoche näher kennenzulernen. Und wir haben auch Versuche schon gemacht, mit so Abo-Codes einzusprechen während des Podcasts. Und da kommt tatsächlich was rein. Also das werden wir sicher noch forcieren, diesen Link aus Podcast zu Subscription First. Und ich bin überzeugt, dass das funktionieren wird.
Letzte Frage schon fast. Warum machst du weiter reine Textinterviews? Also es gibt ja auch Dinge, die nicht verknüpft sind miteinander. In welchem Fall sagst du, jetzt machen wir ein reines Textinterview und wann sagst du, jetzt machen wir einen Podcast?
Das ist eine gute Frage. Das reine Textinterview ist natürlich noch näher an der Aktualität dran, also wo es dann wirklich um konkrete Entscheidungen geht. Wenn du meine Podcasts hörst, dann siehst du, sie sind nicht total zeitlos, aber sie sind oft 2-3 Monate gültig. Also das ist jetzt nicht, dass da am nächsten Tag was passiert und dann ist der ganze Podcast hinüber. Bei Textpodcasts, die wir jetzt digital machen und die dann natürlich auch im Printheft kommen, ist man näher an der Aktualität oft dran. Also da geht es weniger um große Strategien, sondern Sachen vielleicht, was kommt als nächste Entscheidung, warum läuft das so schlecht, hier die Zahlen sehen aber ganz anders aus. Also man geht viel mehr ins Detail, man geht viel mehr ran und beim Podcast werden eher die großen Linien besprochen, die menschliche Einstellung etc. Also man geht nicht zu sehr ins Klein-Klein, weil wenn ich beim Podcast zu sehr ins Klein-Klein gehe, dann verliere ich zu viele Hörer. Dann wird es zu nerdig. Hingegen in einem schriftlichen Interview will man dann teilweise schon mal auf den Punkt und auch mal ein Detail noch konkret diskutieren.
Ja, Beat, wir sind durch mit 60 Minuten und ich hoffe, wir sind nicht zu nerdig geworden und wir haben nicht zu viel Hörer und Hörerinnen unterwegs verloren. Der Podcast ist zu Ende, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage.
Genau, die eine große Frage. Beat, welchen großen Traum willst du dir noch erfüllen?
Ja, also mein großer Traum ist sicher nochmal reisetechnisch. Also das eine oder andere will ich mir noch angucken. Und was ganz, ganz vorne steht, ich will das Land meiner Frau natürlich noch viel mehr erkunden. Also Japan, jetzt auch Corona-bedingt etc. Konnten wir da nicht so richtig hin. Und ich will noch nach Hokkaido, ich will in den Süden. Das Land ist so spannend. Das ist wie Landen auf einem fremden Planeten. Da will ich noch ganz viel machen. Am liebsten einfach mal monatelang da durchreisen. Das wäre wirklich toll.
Ja, dabei wünschen wir dir viel Spaß und Glück und hoffen vor allem, dass es bald wieder geht. Und ich danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.